ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Der griechische Ministerpräsident Papandreou wirbt in Deutschland um Hilfe in der Schuldenkrise. Am Abend traf er in Berlin mit Bundeskanzlerin Merkel zusammen. Vorher waren beide schon als Gastredner bei einem Kongress des Bundesverbandes der deutschen Industrie. Papandreou beteuerte, sein Land werde die geforderten Sparanstrengungen schaffen. Davon hängt ab, ob die nächste Rate der internationalen Hilfe in Höhe von 8 Milliarden Euro freigegeben wird.
Am Mittag sind sie zu Gast beim Industrieverband, die deutsche Kanzlerin und der griechische Ministerpräsident. Keine Frage, beide wollen den Euro retten. Es gebe kein Zurück mehr, meint auch der Gastgeber, BDI-Präsident Keitel, und mahnt, nicht die gemeinsame Währung sei das Problem, sondern die Staatsverschuldung vieler Euro-Länder.
Deshalb haben wir berechtigten Anlass, von der Politik und nicht nur in Deutschland, hier und heute zu fordern, die staatliche Verschuldung auf ein dauerhaft erträgliches Maß zurückzuführen.
Papandreou bemüht sich, Zweifel an der Zuverlässigkeit Griechenlands zu zerstreuen. Er verspricht, sein Land werde die Sanierungszusagen einhalten und bemüht dafür sogar ein Obama-Zitat.
Yes, we can.
Ja, wir schaffen es. Griechenland und Europa haben das Potenzial. Wir können diese Krise als Chance zu einem wirklichen Wandel nutzen.
For real and necessary change.
Die Kanzlerin lobt den griechischen Sparkurs, bekundet Respekt für die Reformen und sichert Papandreou im Gegenzug deutsche Hilfe zu. Wieder wirbt sie für Europa und den Euro.
Europa ist für uns nicht nur eine Frage von Krieg und Frieden, sondern Europa ist für uns auch eine Frage des Wohlstands und der Selbstbehauptung unserer gesellschaftlichen Grundlagen.
Eine Botschaft auch nach innen. Nach Merkels eindringlichem Werben in der Unionsfraktion ergibt eine Vorabstimmung zum Euro-Rettungsschirm 11 Gegenstimmen und 2 Enthaltungen. Das könnte für die Kanzlermehrheit reichen. Die FDP verzichtet auf den Test, gibt sich aber demonstrativ geschlossen.
Das habe ich nochmals in der Fraktion vorgetragen, stark dafür geworben und ich glaube auch große Zustimmung dafür erhalten, sodass wir sicher sein können, dass die notwendigen Mehrheiten selbstverständlich am Donnerstag zustande kommen werden.
Über die jetzt anstehende Griechenlandhilfe spricht Merkel am Abend wieder mit Papandreou, diesmal im Kanzleramt.
Zum letzten Stand jetzt live aus Berlin vom Kanzleramt Ulrich Deppendorf.
Ja, in wenigen Augenblicken geben die Bundeskanzlerin und der griechische Ministerpräsident hier im Kanzleramt ihre Erklärung für die Presse ab. Danach beginnt dann das Abendessen, an dem auch Finanzminister Schäuble, die wirtschafts- und außenpolitischen Berater der Kanzlerin und auf griechischer Seite der stellvertretende Finanzminister teilnehmen werden. Nach der selbstbewussten Rede von Ministerpräsident Papandreou heute Morgen vor dem Bundesverband der deutschen Industrie will Angela Merkel nun von Papandreou Einzelheiten wissen, wie genau der Stand bei der Umsetzung der geforderten Maßnahmen ist, wie es zum Beispiel mit der Privatisierung von Staatseigentum, wie es mit dem Personalabbau des Staatsapparates, wie es mit der Reduzierung der Bürokratie in Griechenland steht. Aus Regierungskreisen heißt es, die Kanzlerin wird dem griechischen Premier noch einmal deutlich machen, wie wichtig die Umsetzung der Maßnahmen für die weitere Unterstützung auch durch den Bundestag ist. Griechenland müsse Vertrauen zurückgewinnen. Und damit zurück nach Hamburg.
In Griechenland stößt der Sparkurs der Regierung weiter auf Protest. Finanzminister Venizelos rief seine Landsleute auf, ihre Streiks zu beenden. Dass Löhne und Gehälter gekürzt werden müssten, sei noch keine Krise, so Venizelos. Die wirkliche Krise würde aber kommen, wenn Löhne und Gehälter gar nicht mehr gezahlt werden könnten. Deshalb müsse jetzt gespart werden, auch wenn es ungerecht sei. Kritik am Krisenmanagement der Euro-Staaten kommt aus den USA. Präsident Obama sagte in einer Fernsehdiskussion, Europa handele nicht schnell genug. Es habe sich noch nicht richtig von der Bankenkrise erholt. Die Schuldenkrise bedrohe nun auch die Wirtschaft der USA. Um sie wieder anzukurbeln, plant Obama ein Konjunkturprogramm. Allerdings muss er dafür an anderer Stelle sparen, damit die Verschuldung nicht weiter steigt.
Ein Internet-Karriere-Netzwerk war Gastgeber, als Obama im kalifornischen Mountain View für sein Beschäftigungsprogramm warb. Und es waren wohl seine ganz eigenen Karriere-Sorgen, die Obama nun zu diesem Angriff auf die europäischen Krisenmanager verleiteten. Die Europäer haben die Probleme ihres Bankensystems nicht wirklich gelöst. Sie versuchen jetzt auf die Krise zu reagieren, aber langsamer als nötig. Auch Finanzminister Geithner, der schon am Wochenende den Europäern nachdrücklich ins Gewissen geredet hatte, entschlossener zu handeln, mahnte das gestern Nacht erneut an. Die Europäer haben von uns nur das gehört, was ihnen alle anderen sagten. Es ist Zeit, sich zu bewegen. Und in den verschiedenen Treffen deuteten sie an, sie hätten verstanden, dass sie viel wirksamere finanzielle Maßnahmen ergreifen müssen. Mag sein, aber zumindest die Schuldzuweisungen aus den USA wies der deutsche Finanzminister heute bei einem Expertentreffen in Berlin deutlich von sich. Auch wenn Präsident Obama das Gegenteil behauptet, ich denke nicht, dass Europas Probleme der einzige Grund sind für die der USA. Barack Obama weiß natürlich, dass seine Vorwürfe in Europa nicht gut ankommen. Immobilienblase und Wall Street Casino haben schließlich hierzulande ihren Ursprung. Aber
der Präsident kämpft bereits um seine Wiederwahl, nachdem selbst einst treue Anhänger sich enttäuscht von ihm abgewendet haben. Aus dem gescheiterten Versöhner der politischen Lager soll jetzt wieder der entschlossene Kämpfer werden. Und die Europaschelte passt da ins Programm.
Hintergründe zu den Lösungsansätzen für die Euro-Schuldenkrise finden Sie auch bei uns im Internet unter tagesschau.de. Anleger der insolventen Lehman Bank haben vor dem Bundesgerichtshof eine Niederlage hinnehmen müssen. Das Gericht wies Forderungen auf Schadensersatz zurück. Die Kläger hatten von einer Sparkasse Lehman-Papiere im Wert von jeweils 10.000 Euro gekauft, die im Zuge der Pleite wertlos wurden. Die Anleger warfen der Sparkasse fehlerhafte Beratung vor. Dem folgte das Gericht nicht. Allerdings könnten andere Fälle vom BGH anders beurteilt werden.
Platzmangel herrschte heute beim ersten Lehman-Verfahren in Karlsruhe. Viele Betroffene schauten gespannt auf den Bundesgerichtshof. Nach der Pleite der US-Bank Lehman Brothers 2008 hatten tausende Anleger ihr Geld verloren. Unter anderem die Hamburger Sparkasse hatte zahlreiche Lehman-Zertifikate an ihre Kunden verkauft. Der Vorwurf der Kläger, die Sparkasse hätte falsch beraten, zum Beispiel ihre eigenen Gewinne nicht offengelegt.
Es wird eben vorgespiegelt, die Bank berate ausschließlich im Kundeninteresse. Dagegen verfolgt sie massive eigene Gewinninteressen.
Doch die Richter legten heute grundsätzlich fest, über ihren Gewinn musste die Sparkasse nicht aufklären. Dass sie Gewinn mache, sei für Kunden doch offensichtlich. Und auch auf die fehlende Absicherung der Lehman-Zertifikate durch die deutsche Einlagensicherung musste die Sparkasse nicht hinweisen.
Die Richter haben heute in der mündlichen Verhandlung der HASPA Auffassung Recht gegeben, dass wir alle Informationen zur Verfügung gestellt haben, die für eine Anlageentscheidung notwendig waren. Trotzdem ist es für uns natürlich bedauerlich, dass es überhaupt zu gerichtlichen Auseinandersetzungen mit unseren Kunden gekommen ist.
Ausdrücklich betonte der Vorsitzende Richter heute, dass in anderen Lehman-Fällen auch andere Ergebnisse möglich seien. Dieser Hinweis war dem Gericht heute besonders wichtig. In jedem Einzelfall müsse genau geprüft werden, ob Bank oder Sparkasse das Zertifikat genau erklärt und darauf hingewiesen haben, dass schlimmstenfalls auch ein Totalausfall drohen könnte. Auch wenn die Klagen heute abgewiesen wurden, für andere Betroffene besteht weiterhin die Möglichkeit, noch Geld zurückzubekommen.
Gut drei Wochen nach der Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern haben SPD und CDU Koalitionsverhandlungen aufgenommen. In Schwerin verständigten sich beide Parteien auf die künftige Finanz- und Personalpolitik. In den kommenden 5 Jahren sollen mehr Frauen in Spitzenpositionen bei Landesbehörden gebracht werden. Außerdem wollen beide Parteien am strikten Sparkurs der vergangenen Jahre festhalten und neue Kredite vermeiden.
Israel will trotz internationaler Kritik mehr als 1.000 neue Wohnungen im arabischen Ostteil Jerusalems bauen. Die Genehmigung wurde von palästinensischer Seite verurteilt, sie sei eine Ohrfeige für die Friedensbemühungen. Präsident Abbas macht einen Stopp des Siedlungsbaus zur Bedingung für die Aufnahme neuer Friedensgespräche. Die israelische Entscheidung kommt nur wenige Tage nach dem Antrag der Palästinenser auf eine Vollmitgliedschaft bei den Vereinten Nationen.
Die libyschen Rebellen haben nach eigenen Angaben den Ostteil der umkämpften Stadt Sirte eingenommen. Gaddafi-treue Truppen hindern sie aber weiter daran, in das Zentrum der Heimatstadt des ehemaligen Machthabers vorzurücken. Unterdessen fliehen immer mehr Menschen aus Sirte, da es kaum noch Lebensmittel und Medikamente gibt. Der seit Wochen untergetauchte Gaddafi soll seine Anhänger offenbar erneut in einer Audiobotschaft zum Märtyrertod aufgerufen haben.
Im umstrittenen Prozess gegen die frühere ukrainische Regierungschefin Timoschenko hat die Staatsanwaltschaft 7 Jahre Haft gefordert. Timoschenko habe durch illegales Handeln ihr Image aufpolieren wollen, so die Chefanklägerin. Sie wirft der Angeklagten Amtsmissbrauch vor. Diese habe 2009 einen für die Ukraine nachteiligen Vertrag über Gaslieferungen mit Russland unterzeichnet. Timoschenko weist die Vorwürfe zurück und sieht in dem Prozess einen Versuch des jetzigen Präsidenten Janukowitsch, sie politisch auszuschalten.
Bei einem Auffahrunfall zweier U-Bahnen in Shanghai sind mindestens 260 Passagiere verletzt worden. Zum Unglückszeitpunkt hätten die Signale nicht funktioniert, so das Bahnunternehmen. Das Personal sei deshalb telefonisch angewiesen worden, langsamer zu fahren. Die Sicherheitstechnik auf der Strecke soll bereits mehrfach ausgefallen sein. Die Linie war erst im vergangenen Jahr in Betrieb gegangen. Im Juli waren zwei Hochgeschwindigkeitszüge nahe Shanghai aufeinandergeprallt. 40 Menschen starben, 200 wurden verletzt.
Schalke 04 ist bei der Trainersuche schnell fündig geworden. Huub Stevens wird neuer Chefcoach des Bundesligisten. Der Niederländer tritt die Nachfolge von Ralf Rangnick an, der vor knapp einer Woche aus gesundheitlichen Gründen zurückgetreten war. Stevens Vertrag läuft bis Sommer 2013. Der 57-Jährige war schon einmal Trainer bei Schalke.
Heute Morgen 10:02. Huub Stevens ist zurück auf Schalke.
Morgen.
Schick eingekleidet.
Längst sind weit über 1000 Fans zum Trainingsgelände gepilgert, um den neuen alten Mann zu sehen. Und der erklärt auch, warum er noch in der vergangenen Nacht alles klar machte mit seiner Rückkehr an die alte Wirkungsstätte.
Bei Schalke, ja, sagt man, einmal Schalke, immer Schalke. Ja, aber wirklich, du nimmst immer etwas mit von einem Verein. Aber bei Schalke war es 6 Jahre. Und so emotional, wie dieser Verein geführt wird durch Fans und alle Beteiligten, ja, dann nimmst du etwas mehr mit.
Zumal der größte Erfolg von Stevens auch der größte in der Schalker Vereinsgeschichte ist. 1997 der Gewinn des UEFA-Pokals. Auch deshalb wählten die Fans Stevens zum Trainer des Jahrhunderts. Der Vorstand entschied sich bei der Suche nach einem Rangnick-Nachfolger also für die populärste Lösung. Ob Stevens aber auch die Vorgabe umsetzt, wie Rangnick modernen und offensiven Fußball zu spielen, das darf abgewartet werden.
Und nun die Wettervorhersage für morgen Mittwoch, den 28. September.
Das Hoch über Deutschland bleibt uns die ganze Woche erhalten und wohl auch noch darüber hinaus. Entsprechend der Jahreszeit bedeutet das, die Tage beginnen mancherorts mit Nebel- oder Hochnebelfeldern, dann scheint verbreitet die Sonne. Heute Nacht halten sich vor allem über der Mitte gebietsweise kompaktere Wolken. In den östlichen Mittelgebirgen sind anfangs noch einzelne Schauer möglich, sonst ist es klar oder nur locker bewölkt. In einigen Regionen bildet sich allerdings Nebel. Der verschwindet meist im Laufe des Vormittags und macht der Sonne Platz. Besonders im Osten noch dichtere Wolken, aber auch die lösen sich später weitgehend auf. Der Wind wird schwach bis mäßig im Süden und in der Mitte aus Ost, sonst aus Süd bis West. In Vorpommern heute Nacht kühle 5, im Westen bis 14 Grad. Entlang des Rheins morgen sommerliche 26 bis 27, auf den nordfriesischen Inseln 18 Grad. In den nächsten Tagen ändert sich an diesem Wetter kaum etwas. Nach teilweise zögerlicher Auflösung von regionalen Nebel- und Hochnebelfeldern scheint verbreitet die Sonne und es bleibt sehr warm.
Wir melden uns wieder mit den Tagesthemen um 22.15 Uhr mit Karin Mioska. Darin keine Denkverbote, Merkel über erste Rösler-Biografie und Baustellenbesuch in Kiew, Platini prüft Stadien vor Fußball-EM.